Wie seid ihr denn als Kollektiv darauf gestoßen? Was hat den Anschluss gegeben, sich mit diesem Ereignis zu beschäftigen?
Das war ganz klassisch, ging das von einem Buch aus, was ich im Buchregal stehen hatte, und zwar von Michael Hampe. Das heißt Tunguska oder das Ende der Natur. Das ist 2011, ich glaube, im Hansa Verlag erschienen. Ja, das stand da so rum und ich habe immer mal drin rumgelesen. Und dieses Buch ist wie eine Art Totengespräch konzipiert. Also Wissenschaftler, die irgendwie im Jenseits sich unterhalten über seltsame Phänomene. So könnte man das kurz zusammenfassen. Und ich habe immer gedacht, daraus könnte man eigentlich Theater machen. Dann ist es wieder verschwunden. Vor ein paar Jahren habe ich da nicht mal dran gedacht. Und wir, also das Theater Aggregate, haben jetzt für dieses Jahr das erste Mal eine Basisförderung vom Land Sachsen-Anhalt erhalten. Und da habe ich, als ich das beantragt habe, einen Art Schwerpunkt definiert, der der Frage nachgeht, wie ist das Verhältnis von Mensch und Natur? Das war für uns, ist für uns dieses Jahr und nächstes Jahr der Schwerpunkt, der inhaltliche, ohne genau benannt haben zu können, was wir genau auf der Bühne machen, sondern dass die Basisförderung lief sozusagen über sogenannte Laborformate, die wir entwickelt haben, also szenisches Schreiben, Choreografie etc., Schauspiel. Und mit dem Versuch, dann eben zu einer Stückentwicklung zu kommen, die sich explizit mit dem Verhältnis von Mensch und Natur beschäftigt, was ja heute ein sehr umfängliches und konfliktträchtiges Thema ist. Und da tauchte in dem Zusammenhang wieder das Thema Tunguska auf, weil ich nicht unmittelbar und direkt auf, sage ich mal, Fragestellungen wie Klimawandel, Anthropozän und so weiter zugehen wollte, sondern erstmal ein Stück weit zurückgehen wollte und überhaupt nach dem Verhältnis zwischen Mensch und Natur angesichts eines Ereignisses, welches wir nicht erklären können, nochmal die Frage danach stellen wollte und das theatral bearbeiten wollte.
Das heißt, die nötige Förderung hat es möglich gemacht, ins Theaterlabor zu gehen und zu experimentieren. Euer Stück heißt ja jetzt auch ein Theaterexperiment oder so ist es
überschrieben. Theaterexpedition, eine transsibirische Theaterexpedition.
Entschuldigung. Ja. Ist ja irgendwie angesichts dieses Tunguska-Ereignisses so ein bisschen unvorstellbar, dass trotz aktueller wissenschaftlicher Kenntnisse und Methoden man trotzdem immer noch nicht so genau weiß, was passiert ist. Diese Unklarheit eröffnet ja irgendwie offensichtlich Raum für Fiktion, also auf jeden Fall ein auf den ersten Blick interessantes Thema fürs Theater. Und ihr nennt jetzt euer Stück eine Theaterexpedition, nicht ein Experiment. Genau. Inwiefern habt ihr denn experimentiert?
Ja, wir haben ganz konkret auf den Proben natürlich mit unterschiedlichen, du hast es schon angesprochen, Fiktionen, Narrativen, die sich um Tunguska ranken, experimentiert. Am Anfang während des Probenprozesses oder mit dem Start des Probenprozesses hatte ich sehr stark das Bedürfnis, konkrete Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf die Bühne zu bringen als Figuren, die beispielsweise auch in den Erzählungen über die unterschiedlichen Expeditionen, ich glaube, es waren mittlerweile 40, also 2017 war die 40. oder 39. Expedition, die in den Erzählungen dort auftauchen oder über die Erzählungen sozusagen uns irgendwie plastisch geworden sind oder selber Texte verfasst haben oder in Dokumentationen beispielsweise sichtbar werden und so weiter. Das heißt also, wir haben so Art Fantasiefiguren entwickelt, die anhand konkreter Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die mit diesem Tunguska-Phänomen sich beschäftigt haben, daran orientiert waren und haben dann aber doch festgestellt, dass wir nochmal auf die PerformerInnen und Spielerebene zurückgehen müssen, dass wir die rein fiktionale Ebene sozusagen von Figuren, die sich in einer konkreten Basisstation in Sibirien begegnen und dort halt in die Forschung eintreten, dass das vielleicht fast ein wenig zu harmonisch ist oder zu wenig konfliktträchtig für das Theater. Und dass wir nochmal zurückgehen müssen auf die Spielerinnen-Ebene, insofern als dass jeder einzelne Spieler, jede einzelne Spielerin natürlich irgendwie einen Schwerpunkt mitgebracht hat oder ein besonderes Interesse in Bezug auf Tunguska mitgebracht hat. Und wir dadurch halt Perspektivierungen vornehmen konnten, die auch ein Stück weit Tunguska verlassen und irgendwie Sibirien nochmal thematisieren, die Tierwelt beispielsweise dort oder auch die Selbsterfahrung in so einem abgelegenen Ort thematisieren konnten. Also wir konnten unsere Perspektive erweitern, indem wir aus den Spielerinnen und Spielern heraus Interessenssetzungen untersucht haben, mit denen experimentiert haben. Und zum Schluss ist eigentlich eine Art Amalgam entstanden zwischen der Spielerin, dem Spieler, der auf der Bühne steht und eine bestimmte Perspektive verteidigt, auch vielleicht an dieser Perspektive scheitert und einer Figurenzeichnung, wie sie von Anfang an beabsichtigt war, die sich gewissermaßen dort noch als Färbung mit hineinlegt.
Bei der Stückentwicklung waren also die Spielerinnen auch beteiligt oder es gab einen Prozess, an dem auch von dem Plan nochmal abgewichen wurde, irgendwie das Stück gemeinsam entwickelt wurde. So beschreibst du das jetzt, so klingt das irgendwie
genau
für mich.
Genau, also ich bin nicht als Regisseur gewissermaßen der Regie-Demiurg, der allen anderen sagt, was sie zu tun und zu lassen haben, sondern ich schlage ein Thema vor, bringe das ins Kollektiv ein oder Kollektiv ist ein Begriff, den ich bedenkenswert finde. Ich würde es eher Team nennen. Ein Team aus Individuen, die sich begegnen und gemeinsam in einen Prozess eintreten. Mit dem Schwerpunkt natürlich Schauspiel, aber in diesem Prozess fließen auch beispielsweise Momente von selber Texte schreiben mit ein. Wir haben mit einem Schweizer Theaterautor zusammengearbeitet, der auch als Dramaturg arbeitet, früher auch als Regisseur gearbeitet hat und er hat beispielsweise mit den Spielerinnen und Spielern ein Schreiblabor gemacht. Und aus diesem Schreiblabor sind letztlich auch Textfragmente in die Stückentwicklung mit eingeflossen. Oder ein Spieler hat beispielsweise fast vollständig einen Monolog, den er innerhalb des Stückes hält, fast vollständig selbst geschrieben. Auch das ist dann mit eingeflossen. Ich habe es ja noch ein bisschen bearbeitet. Das heißt also, die Stückentwicklung entsteht im Kontakt zwischen Individuen in diesem temporären Team für diese Stückentwicklung.
Wir sprechen hier über ein Theaterstück Tunguska, eine transsibirische Theaterexpedition, das sich an dem Tunguska-Ereignis abarbeitet vielleicht oder das zum Ausgangspunkt nimmt für ein Theaterstück. Das sind Explosionen, die sich im Jahr 1908 ereignet haben und von denen man immer noch nicht so genau weiß, was sie verursacht hat. Es ist jetzt eine Theaterexpedition. Ich reite noch ein bisschen mehr auf den Begriff herum, um zu fragen, ob man das auch auf der Bühne konkret im Spielen merkt. Gibt es Raum für Unvorhergesehenes? Spielt Improvisation auch eine Rolle oder haltet ihr euch eher an ein Skript?
Also es gibt ein Skript, aber es gibt eben auch Momente, die durchgeskriptet sind, wo aber die Spielweise, nicht so festgelegt ist, dass der Spieler jedes Mal genau weiß, was er da an der Stelle tut. So. Also ein Spieler hat beispielsweise bei seinem Monolog beschrieben, dass er gewissermaßen als Spieler, Performer einsteigt und dann auf diesem Schnellzug irgendwie halt durch diesen Monolog geht und dabei auch immer wieder neue Entdeckungen macht. Im Kontakt mit dem Publikum, im Kontakt mit seinen Mitspielerinnen, im Kontakt mit sich selber. Also es gibt diesen Raum auf jeden Fall. Es gibt aber auch sehr stark geformte Momente, wie beispielsweise eine längere chorische Passage am Anfang, wo es eher um die Anverwandlung von Perspektiven der Augenzeugenberichte oder der ersten Expedition, der sogenannten Kulik-Expedition geht. Da sind wir sehr stark in eine sehr konkrete Form gegangen. Also es gibt die Spannung zwischen sehr geformten Momenten und eher freieren Momenten, beispielsweise auch auf der Ebene des Sounds. Wir haben sowas wie ein Soundlabor auf der Bühne und da passieren tatsächlich Dinge, die nicht vollständig kontrolliert werden können. Das ist uns auch wichtig.
Explosionen, die bis heute nicht abschließend wissenschaftlich erklärt werden können, ist nicht so klar, was die Ursache ist. Das ist das Tunguska-Ereignis 1908 in Sibirien passiert. Wir haben jetzt schon öfter gesagt, dass man irgendwie immer noch nicht weiß, was es ausgelöst hat. Dass man das nicht weiß, das legt ja nahe, dass es verschiedene Hypothesen gibt, was denn hätte sein können. Das regt ja nicht nur die Fantasie an, irgendwie so, dass es noch nicht so abschließend geklärt ist, sondern öffnet vielleicht auch einen Raum oder klingt auf jeden Fall nach einem idealen Stoff für Verschwörungserzählungen. Gibt es da bestimmte Verschwörungserzählungen rund um dieses Tunguska-Ereignis und spielt das vielleicht auch in eurem Stück eine Rolle oder eine Auseinandersetzung mit Verschwörungsideologie überhaupt?
Ja, da muss man vielleicht ein klein bisschen ausholen und zwar nochmal das Augenmerk darauf legen, dass die Tatsache, dass dieses Tunguska-Ereignis nicht durch die harten Fakten oder zumindest durch die gesammelten harten Fakten, die ergeben kein stimmiges Bild, sagen wir mal so, die ergeben kein objektivierbares wissenschaftliches Bild, von dem wir sagen können, es ist so gewesen und das ist jetzt zweifelsfrei. Diese Tatsache fordert uns sehr stark heraus. Es gibt ein tolles Buch von einer in Dresden lebenden und lehrenden Kulturwissenschaftlerin, Solveig Nitzke, die ziemlich klar gezeigt hat, dass diese Herausforderung darin besteht, dass die sogenannten Programme der Moderne, nämlich, sagen wir mal, also mit den Mitteln der harten Wissenschaften, Realität und Wirklichkeit zu erkennen, objektiv zu erkennen, dass diese Programme der Moderne anhand von Tunguska gewissermaßen nicht funktionieren. Und das ist ein Problem. Das ist ein großes Problem. Und das führt unweigerlich dazu, nicht, dass sich wie beispielsweise bei Corona da irgendwie eine ganz andere Szene bildet, die auf einmal alternative Narrative ins Feld führt, sondern es führt unweigerlich dazu, das kann man in der Geschichte der Anverwandlung des Tunguska-Stoffes auf wissenschaftlicher Ebene ziemlich genau zeigen, dass Wissenschaftler selber, also beispielsweise Astrophysiker, amerikanische Astrophysiker in den 60er Jahren, in den 70er Jahren, als man anfing, über schwarze Löcher nachzudenken, die berechnet hat, als man so ein rudimentäres Wissen davon entwickelt hat, selber Hypothesen aufzustellen, dass da irgendwie ein kleines, um nur ein Beispiel zu nennen, ein kleines schwarzes Loch irgendwie in die Erde eingedrungen sei. Und auf der anderen Seite hat man das nicht mitbekommen, weil es ist im Wasser ausgetreten, da gab es irgendwie nur eine Welle und dort in Tunguska aber eine riesige Explosion. Solche Hypothesen, die man nicht mehr so hundertprozentig unterscheiden kann zwischen, sagen wir mal, einer hundertprozentigen wissenschaftlichen Hypothese oder dann schon übergehend in eine Fantasieform, die erstmal nach einer guten Erzählung klingt, das begegnet man in europäischen Wissenschaften, in den amerikanischen Wissenschaften, die sich damit beschäftigen und vor allem auch in den auf einer bestimmten Ebene bei den Wissenschaftlern der ehemaligen Sowjetunion in den 50er, 60er Jahren, die ihrerseits, wie die Amerikaner heute auch, bereits UFO-Forschung betrieben haben und Thesen aufgestellt haben dazu, dass dort ein UFO gelandet wäre und so weiter. Das geht dann wiederum über in ästhetische Fiktionalisierung, beispielsweise bei dem berühmten Autor Stanislaw Lem oder etwa bei den Brüdern Strugatsky, Arkady und Boris Strugatsky, die das Drehbuch geschrieben haben, also die anhand ihres Romans Picknick am Wegesrand das Drehbuch geschrieben haben für den berühmten Film Stalker von Andrei Tarkovsky, wo Tunguska sozusagen das Referenzmodell ist. Also man sieht hier, dass das Implodieren sozusagen unserer Erkenntniskräfte von sich aus in den entsprechenden auch wissenschaftlichen Szenen, die damit beschäftigt sind, über bestimmte künstlerische Kreise und so weiter, sofort dazu führt, dass eine Art Explosion von Narrationen, Fiktionen und Fantasien entsteht. Und das nennt Solveig Nitzke die zweite Tunguska-Katastrophe.
Also es folgt eine Explosion von Erzählungen. Meine Frage nach Verschwörungserzählung bezog sich dann ja noch mal ein bisschen auf was anderes, weil Verschwörungserzählung meinen ja auch irgendwie noch eine Benennung von einem bestimmten Machtinteresse oder einer größeren politischen Verschwörung, gesellschaftlichen Verschwörung oder sowas dahinter und vielleicht auch eine strukturell antisemitische Idee oder sowas. Also das ist weniger Thema dann in eurem Stück, wenn ich das richtig verstehe, als so diese einfach vielen verschiedenen Erklärungsansätze, vielen verschiedenen Erzählungen aus verschiedenen Gründen, die auch irgendwie auch von Wissenschaftlerinnen getätigt wurden, um irgendwie zu versuchen zu erklären, was hätte der Auslöser sein können.
Ja, ich glaube, es geht bei uns, also ich würde das vielleicht auf einer tieferen Ebene ansetzen, es geht eher um das Gleiten derjenigen Momente, die wir als das bezeichnen würden, wo wir für uns glaubhaftes Wissen generieren können. Und das geht über von eben der objektivierbaren Ebene in Fiktionalisierung, in Fragestellungen, die dann per Fantasie ausgebaut werden und so weiter. Also es gibt konkret auch, das behandeln wir jetzt auf der Bühne nicht, aber es gibt beispielsweise auch Vorstellungen von sogenannten Verschwörungstheoretikern, die meinen, da hätte schon jemand eine Atombombe erfunden gehabt 1908 und hat uns das verheimlicht. Die Akten wären verschwunden etc. und so weiter. Welche Machtinteressen stehen dahinter und so. Also diese Ebene gibt es auch, mit der haben wir uns jetzt nicht so explizit beschäftigt, sondern uns hat eigentlich eher interessiert, Figuren zu entwickeln, die jeweils versuchen, sich einen Reim darauf zu machen und damit scheitern. Im Grunde genommen und im Kontakt miteinander dann wie neue Wege suchen.
Ich spreche hier mit Silvio Beck. Er ist Regisseur des Theater Experiments Tunguska, das aktuell im WUK-Theater in Halle läuft. Du hast es am Anfang auch schon angesprochen, das Stück ist auch Teil von einem Prozess oder gerade einem Projekt, was ihr macht, was sich mit Mensch- und Umweltbeziehungen beschäftigt. Im Ankündigungstext für das Stück, da wird auch eine Brücke geschlagen zwischen der Unerklärbarkeit des Tunguska-Ereignisses und einem zukünftigen Umgang mit dem Klimawandel. Und zwar wird diese Unerklärbarkeit als ein Versagen unserer Erkenntnisinstrumente bezeichnet. Und ausgehend von einem Wir schließt sich dann im Text die Frage an, wie wir mit einer von uns selbst beschädigten Erde umzugehen lernen wollen. Das war jetzt ein Zitat. Mich hat dieser Überschlag auch so ein bisschen überrascht. Und ich habe mich gefragt, wo seht ihr da den Zusammenhang? Was würdest du sagen? Oder welche Rolle spielt eine Auseinandersetzung mit dem Klimawandel auch im Stück?
Ja, die Auseinandersetzung damit, die ist anfänglich da, und zwar am Ende des Stücks. Da gibt es eine Figur innerhalb des Stücks, die erst ganz, sonst gar nicht so stark in Erscheinung tritt oder beziehungsweise eher in Slapstick-Momenten in Erscheinung tritt oder als Funker in Erscheinung tritt, die dann einen, derjenige hat dann einen größeren Monolog, und da geht es um seine Beziehung, die er erweitert in Bezug auf ein mögliches Wir. Zu dem, was man heute in dem transmodernen Diskurs Critical Zone nennt, also die kritische Zone, diejenige Zone, die Leben überhaupt erstmal ermöglicht. Man kann ja, wenn man, oder sagen wir es mal so, wenn man auf Tunguska blickt, dann sieht man sich ja doch eher entweder extraterrestrischen Kräften wie Komet, Asteroid etc. und so weiter konfrontiert, oder gibt andere Theorien wie beispielsweise die Theorie von ausströmendem Gas, was sich entzündet hat, oder eine vulkanische Eruption wird in Erwägung gezogen. Auch die funktionieren letztlich, sind in sich nicht stimmig, aber das sind Hypothesen, ganz klassische Hypothesen sozusagen aus der Wissenschaft heraus. Und da sehen wir, dass wir hier in sehr kosmische Kräfte und kosmische Dimensionen vordringen. Jetzt besteht aber das Phänomen, dass beispielsweise der Boden dort vor Ort sich sehr stark regeneriert hat. Auch die Natur scheint sich innerhalb kürzester Zeit sehr stark regeneriert zu haben. Man kann zwar in den Jahresringen bestimmte Momente der Bäume sozusagen ablesen, dass es einen Wachstumsschub gegeben hat nach 1908 und so weiter. Aber das, was wir heute Critical Zone nennen oder die kritische Zone des Lebens, ist eigentlich eine, die sich sehr schnell wieder erholt. Und das ist angesichts einer Situation, in der wir heute leben, wo wir ja für das Artensterben und so weiter halt eine sehr große Verantwortung tragen weltweit durch unsere Lebensform. Natürlich ein interessanter Befund, zunächst erst einmal, den man ins Verhältnis setzen kann. Ich würde sagen, bis dahin in etwa. Ich glaube, wir werden uns in Zukunft diesem Thema noch stärker öffnen und werden weitere Stücke Entwicklung zu dem Thema machen.
Weiteres erfährt man dann vielleicht auch im Theater, im WUK-Theater. Über dieses Tunguska-Ereignis, über das wir gerade die ganze Zeit sprechen, es bezeichnet eben ungeklärte Explosionen im Jahr 1908 in Sibirien, und es ranken sich verschiedene Hypothesen darum. Am wahrscheinlichsten ist wahrscheinlich ein Meteoriteneinschlag, der diese Explosion verursacht hat. Trotzdem gibt es auch ganz viele andere Ideen. Was ist deine liebste Hypothese?
Ja, okay, dann ist ein bisschen Spoiler-Effekt, aber okay, ist egal. Ja, interessant ist beispielsweise, dass bisher nur die seltsamen UFO-Forscher die gesamten Evenken ausgewertet haben, also die Augenzeugenberichte, und dabei festgestellt haben, dass die in ihren Mythen ähnliche Phänomene verarbeiten. Also wenn man sich mit den Evenken und deren Erzählungen, deren Mythen intensiver auseinandersetzen würde, glaube ich, könnte das nicht mit UFOs korrelieren, sondern mit der Idee korrelieren, die jüngst erst ein Naturwissenschaftler ins Feld geführt hat, nämlich eine bestimmte Form von Gasexplosion. Denn in den Mythen der Evenken finden sich Erzählungen über feuerspeiende Drachen und Riesen, die alle paar Jahrhunderte aus der sibirischen Tundra und Taiga aufsteigen und diese seltsamen Lichtphänomene produzieren, die in diesen Mythen eben weitergegeben werden und erzählt werden. Und das wird als aus der Erde aufsteigend beschrieben. Mhm. Und es gibt eben, wie gesagt, Forscherinnen und Forscher, die diese Gashypothese präferieren. Und ich vermute, dass wenn man hier Kulturwissenschaft und Ethnologie und Physik zusammenbringen würde, dass man ein relativ stimmiges Bild erreichen würde.
Kleine Ergänzung, die Evenken sind Menschen, die da in der Region leben, ne?
Ja, genau. Das sind die Einheimischen dort.